wahnsinnig eindrücklich, diese 1000 vermummten Zapatistas, das war echt so ur...
Wem die Drohne gehörte oder wo die kam, auch...
Lucha por tu pueblo, de la realidad.
Radio Campamentista, la voz del home office.
Hallo zusammen, schön habt ihr alle eingeschaltet. Wir sind von der Gruppe Direkte Solidarität mit Chiapas. Das ist unsere 1. Mai-Veranstaltung, exklusiv für euch das erste Mal als vorproduzierter Radiobeitrag hier auf Radio Lora, aus dem Homeoffice, nur für euch, Leo, Agi und Martin.
Hallo, ich bin der Martin. Heute geht es um die Zapatistas, eine indigene Bewegung in Mexiko, im Bundesstaat Chiapas, und wie ihr sie im Kampf um ihre Rechte unterstützen könnt. Im ersten Teil der Sendung werde ich euch die Geschichte der Zapatistas näher bringen. Es wird um den Aufstand, Frauenrechte in der Bewegung und die autonomen Zivilstrukturen gehen.
Ich bin Agi, ich berichte zur aktuellen Situation in den Menschenrechtsbeobachtungscamps und wie es so läuft mit Corona in Chiapas.
Und hi, ich bin Leo. Ich erkläre euch, was genau Menschenrechtsbeobachtung ist, und wir haben auch ein paar Schweizer AktivistInnen eingeladen, die in Chiapas beim Projekt mitgemacht haben, und sie erzählen, was sie so erlebt haben.
Auf unserer Homepage chiapas.ch, ich wiederhole chiapas.ch, findet ihr alle Links zu allen Organisationen, die wir erwähnen. Leo?
Ah ja, und es ist... Und es ist unser erster Radiobeitrag, den wir machen. Es ist also alles nicht perfekt geworden, aber wir haben uns Mühe gegeben. Viel Spaß!
In diesem Teil der Sendung wird euch die Geschichte der zapatistischen Bewegung nähergebracht. Die Bewegung hatte ihre Anfänge vor etwa 35 Jahren und existiert bis heute. Ihr seht, es gäbe sehr viel zu erzählen. Wir haben für euch 4 Punkte herausgegriffen. Beginnen wir mit dem Aufstand. Es ist der 1. Januar 1994. Wir befinden uns im Bundesstaat Chiapas im Süden von Mexiko. Dort tritt im Morgengrauen des neuen Jahres die Guerilla EZLN in das Licht der Weltbühne. Ein Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko tritt an diesem Tag in Kraft. Die Eliten Mexikos feiern das Abkommen, während die arme Bevölkerung nichts davon hat. Im Gegenteil, die EZLN erinnert mit ihrem Aufstand an die Benachteiligten im weiter forcierten Kapitalismus. Ihr Name auf Deutsch Zapatistische Befreiungsarmee erinnert an den mexikanischen Revolutionshelden Emiliano Zapata. Die völlig überraschte Bundesarmee konnte damals nicht verhindern, dass 5 wichtige Bezirkshauptstädte in Chiapas von der EZLN besetzt wurden. Nachfolgend hört ihr nun einen Bericht von Kommandante Abraham, der am Aufstand aktiv beteiligt war.
Ich heiße Abraham. Ich bin aus dem Dorf 45. Als die zapatistische Armee damals so gegen 1984, 1985 in unsere Dörfer kam, hatten wir ja schon andere Arten des friedlichen Kampfes probiert. Und die Leute haben schon gegen die Regierung protestiert. Als die Untergrundbewegung damals zu uns kam, wurde uns von einem revolutionären Kampf berichtet. Wir waren unter den Ersten. Derjenige, der die Idee in unser Dorf gebracht hat, ist ein Kompa, der lange nicht mehr am Leben ist. Er hieß Thomas. Er hat uns von dem Kampf erzählt, aber wir haben ihn kaum geglaubt, weil er halb betrunken war. Aber er hat uns aufgeklärt. Und allmählich haben wir alle seine Worte ernst genommen, bis er mit einem Freiheitskämpfer zu uns kam. Und dann hat er uns berichtet. Der Companiero kam mit einem Faltblatt mit einer politischen Erklärung zur Situation des Landes, die Ausbeutung und all das wurde darin erläutert. Klar, wir haben mehr oder weniger schnell verstanden, weil die Idee der anderen Bewegung, bei denen wir mitgemacht haben, ja schon da war. Allerdings haben wir nicht im revolutionären Sinne mitgemacht, sondern wir haben an Kämpfen teilgenommen und denen mit der Regierung im Land, Kaffee oder die lacandonische Presse in Montes Azules verhandelt wurde. Da diese Repressionen ja existiert haben, von denen uns die Companeros berichteten, waren wir sehr froh, als die Botschaft der EZLN kam und waren glücklich, dass es einen anderen Kampf gab, der die Bauern und die Armen verteidigen würde.
Kommen wir nun zu den Frauenrechten innerhalb der zapatistischen Bewegung. Die Guerilla EZLN existierte im Untergrund schon seit Mitte der 80er Jahre. Zuerst nahmen nur Männer an den klandestinen Treffen teil und erzählten ihren Frauen nichts. Die Frauen witterten, was da lief, und sagten zu ihren Männern, entweder macht ihr den Aufstand mit uns oder gar nicht, wie eine Frau am ersten zapatistischen Frauentreffen erzählte. Schlussendlich landeten viele Frauen beim EZLN, auch weil die Guerilla eine gute Gelegenheit war, um von Haus, Mann und Herd wegzukommen. 1993, ein Jahr vor dem Aufstand, wurde in der EZLN die revolutionären Frauenrechte verabschiedet, die den Frauen gleiche Rechte wie den Männern einräumten. Die Frauenrechte wurden von den Frauen innerhalb der zapatistischen Bewegung geschrieben und gemeinsam verabschiedet. Im Anschluss hört ihr einen Text von der Zapatistin Comandanta Trini. Er ist etwa 10 Jahre alt. Trini berichtet, wie es um die Partizipation der Frauen innerhalb der zapatistischen Bewegung steht.
Viele Companeras arbeiten bereits als Bildungs-, Gesundheits- und Agrarpromotorinnen in Frauenkommissionen oder übernehmen Führungsaufgaben. Wir, die Mütter in den Familien, zeigen unseren Töchtern und Söhnen, wie sie sich organisieren sollen. Einige unserer Töchter beteiligen sich bereits an einigen Arbeitsbereichen. Auf diese Weise sehen wir, dass es bereits große Veränderungen im Vergleich zu früher gibt. Aber wir als Unterstützerinnen sehen, dass unsere Beteiligung noch an vielen Stellen fehlt und dass es noch lange nicht so ist, wie es sein sollte. Denn bei allen Arbeiten, die wir realisiert haben, sind wir stets auf Probleme und Hindernisse gestoßen. Aber hier werden wir ganz offen reden, denn oft, wenn wir Probleme hatten, gab es Companeras, die nicht widerstehen konnten oder die die alten schlechten Gewohnheiten nicht aus ihrem Kopf streichen konnten, mit denen wir aufgewachsen sind. Daher gab es immer wieder Frauen, die wegen irgendeinem Problem ihre Arbeiten nicht ausgeführt haben. Außerdem lassen unsere Ehemänner immer noch nicht ausreichend zu, dass wir aus unseren Dörfern herauskommen. Sie sagen, dass wir viel Arbeit im Haus haben und dass unsere Arbeit darin besteht, auf die Kinder und Tiere aufzupassen. Das bedeutet also, dass die Männer noch kapieren müssen, dass die Beteiligung der Frauen wichtig ist. Aber wir hoffen, dass unsere Gefährten Schritt für Schritt verstehen, dass die Beteiligung der Frauen der Unterstützungsbasis notwendig ist. Und wir möchten, dass Frauen und Männer eines Tages die gleichen Rechte haben. Aber um das zu erreichen, müssen sich mehr Frauen beteiligen. Und man braucht nicht nur die Partizipation der zapatistischen Frauen, sondern von allen, die von der Basis kommen und die sich wünschen, in Gerechtigkeit und Würde zu leben. Aufgrund dieser Erfahrungen haben die Zapatistinnen die Frauengesetze dann erweitert. Und ich lese euch jetzt noch einen Text, auch von Kommandant Trini, zu dieser Erweiterung von den zapatistischen Frauengesetzen. Während wir die Situation der indigenen und nicht-indigenen Frauen betrachten, wurde uns klar, dass es notwendig war, die revolutionäre Gesetzgebung der Frauen zu erweitern. Dass es wichtig war, das zu vervollständigen, was unsere Companeras Ramona und Susanna begonnen hatten. Deshalb trägt die Erweiterung des Gesetzes bereits mehr als 30 Artikel. Wir haben sie vom alltäglichen Leben der Frauen in Chiapas und Gesamtmexiko abgeleitet, die in allen Lebensbereichen psychisch, moralisch und physisch physisch leiden, wegen ihres Frauseins, ihrer indigenen Herkunft, ihrer Armut. Wir sind uns im Klaren darüber, dass nicht nur wir als Indigenas so leben, sondern der Großteil der Frauen in Mexiko und sogar weltweit. Denn das kapitalistische und neoliberale System, welches Frauen ausschließt, ausbeutet und diskriminiert, regiert in allen Teilen der Welt. Das Leiden der indigenen Frauen befindet sich auf seinem Höhepunkt, denn in allen Teilen findet eine Verletzung der Menschenrechte statt. Sie erleiden es in ihrem alltäglichen Leben. Seit der Generation unserer Eltern und unserer Großeltern erleben wir diese dreifache Unterdrückung, weil wir Frauen sind, weil wir Indigenas sind, weil wir arm sind. Wir waren schon immer in vielen Bereichen eingeschränkt. Deswegen ist es unsere Pflicht, dieses Gesetz auszuweiten, damit Frauen die gleichen Rechte und Möglichkeiten wie Männer haben, damit Frauen in anderen Bereichen nicht mehr leiden. Wir haben uns auch mit den Frauen aus den Unterstützungsbasen in den Gemeinden getroffen, um mit ihnen über die Partizipation der Frauen zu sprechen. Denn es ist sehr wichtig, dass sie ihre Pflichten und Rechte innerhalb der zapatistischen Organisation kennen.
Invadiendo por los montes y valles cayendo, por discriminación vamos viendo
cómo sigues de pie atizando a la vida sin desfallecer.
La mujer,
esas guerreras de la vida, ja ja, esas guerreras de la vida, ja ja.
Al parecer se está volviendo infierno para los que buscaban un paraíso eterno, donde la lluvia de prestaciones inunda más de frustraciones, alucinaciones envueltas, rellenas de amargura, pues ya no sale ni pa' la cura, y la locura de despertarse sin una misma, cayendo cada día más en el abismo, sin fanatismo. Esto lo han visto, ya no ha sido un mal invento, al parecer se está volviendo invierno, ja, sí.
Oh. Invadiendo por los montes y valles cayendo, por discriminación vamos viendo
cómo sigues de pie
atizando a la vida sin desfallecer. La mujer,
esas guerreras de la vida, ja ja, esas guerreras de la vida, ja ja.
Kommen wir zur EZLN als Diskursguerilla, oder anders gesagt, wie die zapatistische Bewegung politischen Einfluss nimmt. Die Strategie der Zapatistas ist es, die Menschen von der Legitimität ihrer Ziele zu überzeugen. Die EZLN will keine militärische Machtübernahme. Der Weg zum Ziel war nie dogmatisch gesetzt, sondern wird gemäß dem zapatistischen Motto «Preguntando caminamos» – fragend gehen wir voran – als Prozess verstanden. Die ZapatistInnen veröffentlichen ihre Kommuniqués schon im Internet, als in der Schweiz noch Faxgeräte der übliche Stand der Technik sind. Sie erreichen damit eine große Öffentlichkeit. Es gibt deshalb eine weltweite Solidaritätsbewegung, die sich mit den zapatistischen Anliegen identifiziert und Widerstände auf anderen Ebenen weiterträgt. Ein Beispiel: Die Globalisierungsbewegung in den Nullerjahren entstand wesentlich in den Soli-Netzwerken der zapatistischen Bewegung. Auch innerhalb der Bewegung setzen die Zapatistas auf Kommunikation. Die zapatistischen Radios sind ein wichtiges Mittel zur Informationsverbreitung in den abgelegenen Gebieten von Chiapas. Nachfolgend spricht eine Compañera über die Radiostationen in ihrem Gebiet.
Vamos a hablar un poco sobre de las radios comunitarias que hay aquí en nuestra zona altos de Chiapas.
In unserer Zone Hochland von Chiapas gibt es drei Gemeinderadios. Radio Sonnenaufgang des Volkes, Radio Widerstand, das rebellische Radio.
La Radio Resistencia, la Radio Rebelde, porque estas...
Diese drei Radios, die wir in unserer Zone haben, ist eine Form, wie die verschiedenen Arbeitsbereiche ihre Neuigkeiten allen mitteilen können.
Los áreas del trabajo, como por ejemplo...
Bildung, Gesundheit, Agroökologie, Räte der guten Regierung, politische Themen, revolutionäre Lieder, traditionelle Musik.
Zum Schluss von diesem Teil der Sendung hört ihr etwas über die zivilen Strukturen der Zapatistas. Nach dem bewaffneten Aufstand stimmte die Regierung unter dem Druck der Zivilbevölkerung einem Waffenstillstand zu. Anfangs verhandelten die Zapatistas mit der mexikanischen Regierung. Die Regierung löste aber viele Versprechen nicht ein. Darum konzentriert sich die Bewegung seit etwa 15 Jahren mehr nach innen. Das heißt, sie fokussieren sich darauf, ihre zivilen Strukturen auf- und auszubauen. Das heißt aber nicht, dass sie sich von der Welt verschließen. Sie organisieren nach wie vor viele Treffen für Menschen außerhalb der Bewegung und mischen aktiv im politischen Diskurs mit. Seit dem Aufstand wurden zapatistische Verwaltungszentren gebaut, Schulen, Kliniken, Kooperativen und vieles mehr gegründet. Letztes Jahr wurden diese Strukturen überraschend vergrößert. Es gibt nun 12 statt vorher 5 Caracoles, wie die Verwaltungszentren genannt werden. Ihr hört nun einen Bericht vom Zapatista Doroteo. Er erzählt von den Anfängen der Autonomiestrukturen. Diese reichen noch vor die Zeit des Aufstandes zurück.
Caracol 1, La Realidad, Doroteo, ehemaliges Mitglied der Junta de Buen Gobierno. Ich beteiligte mich an den Arbeiten für die Autonomie, bevor es die Räte der guten Regierung gab. In unserer Zone gruppierten sich die autonomen Gemeinden und bildeten eine Vereinigung. Wir waren da auch dabei. Später gründeten wir die Räte der guten Regierung und ich war Teil der ersten Equipe in meiner Zone. So will ich euch ein bisschen von der Geschichte erzählen, so wie wir uns erinnern, wie wir die Schritte gemacht haben in der Autonomie, um dahin zu kommen, wo wir heute sind. Vor 1994 haben wir ähnliche Arbeiten gemacht, wie wir es heute tun. Sie waren sehr minimal, aber sie führten in die Richtung, wo wir heute sind. Mit dem Krieg 1994 gerieten die Dörfer in zivilen Fragen außer Kontrolle. Die zivilen Strukturen wie Autoritäten, Kommissionen, Gemeindeagenten funktionierten nicht mehr. Aber die Probleme und die Angelegenheiten, die es zu lösen gab, endeten nicht. Es gab zivile Probleme, zivile Bedürfnisse, aber niemand, der sie löste. Diese Aufgaben erledigten eine Zeit lang die Genossen der Guerilla. Später merkten sie dann, dass dies nicht ihre Aufgabe war. So wurden die lokalen Autoritäten, Agenten und Kommissionen der zapatistischen Bevölkerung neu organisiert. So begannen die neuen lokalen Autoritäten, die juristischen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen. Und sie begannen zu schauen, wie sie die zivilen Bedürfnisse wie Gesundheit, Bildung und andere Sachen lösen konnten. Einige Monate später begannen sich diese Dörfer zu gruppieren, alles auf Initiative der Genossen-Guerilla. Bis Dezember 1994, also ein Jahr nach dem Aufstand, entstanden so 38 autonome Gemeinden. In unserer Zone formierten sich damals 4 autonome Gemeinden: San Pedro de Michoacán, Tierra y Libertad, Libertad de los Pueblos Maya und General Emiliano Zapata. So begannen wir, die zivilen Angelegenheiten formaler zu bearbeiten und so entstand die autonome Regierung. All dies entstand, weil wir, die Bevölkerung, bevor wir die autonomen Gemeinden gründeten, uns in Resistenz erklärt hatten und viele Bedürfnisse entstanden, die wir lösen mussten. Deshalb sahen wir das Bedürfnis, die Bevölkerung zu gruppieren, in den Regionen unsere Gemeinden zu gründen und so entstand die autonome zapatistische Regierung.
Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré. imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad que inconmensurable.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra.
Convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable.
Creo en ti,
yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Willkommen zurück oder schön, dass ihr neu eingeschaltet habt. Dies ist ein Beitrag von der direkten Solidarität mit Chiapas. Ich bin Leo und hier im Teil 3 geht es um Menschenrechtsbeobachtungen in Chiapas in Mexiko.
Radio Campamentista, la voz del home office.
Aber was genau ist eigentlich Menschenrechtsbeobachtung? Es geht um die Menschenrechte indigener Aktivistinnen im mexikanischen Bundesstaat Chiapas, die Widerstand leisten und sich organisieren. Das bekannteste Beispiel ist die zapatistische Bewegung, aber es gibt noch viele weitere Organisationen. Dieser Widerstand ist bedroht, koloniale Gewalt besteht fort, seit dem Aufstand der Zapatistas ist die Gegend stark militarisiert und der Staat erfindet immer neue repressive Maßnahmen. Weil der Staat und die Öffentlichkeit den Zapatistinnen und anderen Aktivistinnen nicht zuhört und nicht zuschaut, bitten sie internationale Menschenrechtsbeobachterinnen um Unterstützung. Sie laden in ausgewählte Gemeinden MenschenrechtsbeobachterInnen ein, zuzuschauen und Präsenz zu zeigen. Ihr könnt euch jetzt ein bisschen vorstellen, wie die Funktion der Pressearbeit bei einer Demo. Wenn mehr Augen zuschauen, ist es unwahrscheinlicher, dass Polizeigewalt passiert. Genauso funktioniert es auch in Chiapas. Wenn MenschenrechtsbeobachterInnen vor Ort sind, ist die Verletzung von Menschenrechten unwahrscheinlicher, weil mehr Leute zuschauen. Das ermöglicht den indigenen Bewegungen einen gewissen Schutz und etwas mehr Freiraum, sich zu organisieren.
Das Projekt Menschenrechtsbeobachtung in Chiapas hat dieses Jahr Geburtstag. Es wird 25 Jahre. Und in diesen 25 Jahren ist ganz schön viel passiert. Es waren 12.728 Campamentistas in den Campamentos. Die Campamentistas kommen aus 60 verschiedenen Ländern, die meisten doch aus Ländern des globalen Nordens und aus Argentinien. Dieselbe Verteilung zeigt sich auch bei den Vorbereitungskollektiven. Es gibt 13 Stück davon. Alle aus dem globalen Norden und eins aus Argentinien. Ein Kollektiv sind wir, die direkte Solidarität mit Chiapas.
Es ist es Zeit, mal einen genaueren Blick in die Gemeinden zu werfen und ein paar Geschichten zu hören. Agi, die ihr auch schon am Anfang des Beitrages gehört habt, hat euch ein paar aufgenommen. In der ersten Geschichte geht um das veränderte Zeitgefühl in der Gemeinde. Vielleicht kennt ihr es, wenn ihr mal eine längere Zeit auf dem Dorf wart oder auf einem Hof gelebt habt und gefühlt habt, dass die Zeit viel langsamer vergeht als in der hektischen Stadt.
Ich war als Beobachterin im Caracol Roberto Barrios. Das Campamento, das befand sich nicht im Caracol drin, sondern war außerhalb des Caracols. Da kam die Straße, die kam eigentlich direkt aus dem Wald, aus dem Dschungel. Und das war so eine Schotterstraße. Und dann war links von der Straße war das Caracol. Das war eingezäumt und da drin gab es verschiedene Gebäude und auch ein Basketballfeld. Und rechts von der Straße waren drei kleine Gebäude. Eines war das Campamento, Civil por la Paz, wo wir geschlafen haben und gekocht haben. Und dann gab es dort noch von der Frauenkooperative ein Haus und da gab es noch einen Comedor. Vor dem Campamento gab es eine Bank. Und der öffentliche Verkehr, der jeweils kam aus der Stadt, aus Palenque, der hielt dann dort immer auf dieser Straße vor dem Caracol und die Leute stiegen aus. Und wenn sie dann nicht direkt ins Caracol rein konnten, warten mussten, dann haben sie sich oft bei uns auf die Bank gesetzt. Wir durften ja nicht groß mit denen, also natürlich konnten wir mit denen reden und so, aber wir durften sie nicht zum Essen einladen. Was wir aber durften, ist, wir durften sie zum Kaffee einladen. Wir hatten immer Kaffee auf dem Feuer und haben dann den Leuten, die da am Warten waren, zum Teil einen Kaffee gegeben. Und da war da einmal ein Mann. Und dieser Mann, der saß den ganzen Tag auf dieser Bank. Wir haben ihm Kaffee gegeben. Dann hat er irgendwo geschlafen. Das haben wir nicht gesehen wo. Und dann am nächsten Tag saß er dann wieder den ganzen Tag auf dieser Bank. Und er hatte eine Tasche dabei und da hat er auch Essen dabei, hat er manchmal gegessen und wir haben ihm dann ab und zu einen Kaffee gegeben, den hat er immer gerne genommen. Dann haben wir ihn gefragt, ja, aber was machst du hier oder warum sitzt du hier schon seit 2 Tagen? Dann sagt er, ja, er sei gekommen, weil sie haben eine Sitzung und er sei der Vertreter von seiner Gemeinde und da kommen verschiedene Vertreter aus verschiedenen Gemeinden und dann haben sie dann hier zusammen eine Sitzung. Und es seien halt noch nicht alle da. Oder er sei der Erste, der jetzt angekommen ist und er muss jetzt halt warten, bis alle kommen, bis sie dann diese Sitzung machen können. Dann haben wir gefragt, ja, aber habt ihr denn kein genaues Datum abgemacht? So, ja, schon, aber das ist dann halt immer plus minus Tage. Es ist halt so, die Leute, die reisen von weit her an und dann haben sie vielleicht Probleme unterwegs oder der Auto fährt nicht, sie müssen zu Fuß gehen oder irgendwas. Und dann haben wir ihn gefragt, ob ihn das nicht ärgert, dass er jetzt hier schon 2 Tage wartet, bis die Sitzung ist. Dann hat er gesagt, nein, das ist halt so und er wartet jetzt da. Und wir waren so, wow. Und seitdem, wenn ich irgendwo warten muss, denke ich oft an diesen Mann und ja, warten. Du wartest halt.
Zwei Tage warten auf eine Sitzung. Könnt ihr euch das vorstellen? Sehr gut. Ich mag Agis Geschichten immer gerne. Ihr hoffentlich auch, denn es kommen noch ein paar. Erstmal wollte ich aber noch etwas über Menschenrechtsbeobachtung erzählen und den Ablauf. Ein Einsatz dauert immer 2 Wochen in einer Gemeinde und noch eine halbe Woche in der Stadt. Fängt an am Montag mit einer Einführung am Vormittag sowie der Gruppenaufteilung am Nachmittag. Die Teams bestehen immer mindestens aus 2 Leuten und bis nun eben, wie viele da sind. Ich habe schon gehört, dass einmal 7 Leute in einer Gemeinde waren. Die Teams haben dann am Dienstag Zeit einzukaufen und letzte Vorbereitung zu treffen. Nun gut, weiter geht's mit Geschichten von Agi.
2004 war ich als Campamentista in Mexiko, in Chiapas. Damals gab es in der Region von Zinacantan, in der Nähe von San Cristóbal de las Casas, Vertreibungen. Damals waren 2 Organisationen zuständig für die Verteilung von den Campamentistas. Das war einerseits das Freibad, das es bis heute noch macht. Da gab es aber auch noch Enlace Civil, die haben das auch gemacht. Ich war damals mit Enlace Civil unterwegs. Es gab einen Aufruf, dass Campamentistas gesucht werden, um diese Vertriebenen von Zinacantan zurück zu begleiten. Ich bin dann diesem Aufruf gefolgt und als erstes haben sie uns dann nach Oventic geschickt. Das ist das Caracol, welches für diese Gemeinden von Zinacantan zuständig ist. Zuerst mussten wir tagelang in Oventic warten, bis es endlich losging. Es war kalt, es hat die ganze Zeit geregnet. Wir hatten nicht genug Feuerholz, um immer Feuer zu machen. Wir hatten auch zu wenig Kleider, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, wir sind ja in Mexiko. Aber im Hochland von Chiapas wird es halt eben doch ziemlich kühl zum Teil, vor allem wenn es regnet. Ja, es war anstrengend. Tagelang dort rumsitzen, lesen, kochen, Schach spielen, nichts zu tun haben. Dann ging es dann endlich los. Eines Morgen früh wurden wir in so Lieferwägen eingeladen. Das sind so diese klassischen Kleinbusse, die hinten eine Ladefläche darauf haben, wo die Menschen darauf stehen, um zu transportiert zu werden. Da kannst du ungefähr so 50 Personen oder so auf so eine Ladefläche reinquetschen. Sind wir also losgefahren, zusammen ungefähr mit 200 Zapatistas, alle vermummt dort aus Oventic. Das war sehr eindrücklich. Sind wir dann nach San Cristobal reingefahren und dort kamen dann eben solche Kleinbusse mit den ganzen Vertriebenen an. Und das waren ungefähr 1000 Personen. Also ich bin nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es waren schon nicht alles Vertriebene, sondern es waren auch solidarische Leute dabei, viele Zapatisten, weil die waren alle vermummt, aber es gab auch andere, die einfach mitgefahren sind dann bei dieser Karawane, um diese Vertriebenen zurück in ihre Dörfer zu bringen. Dort in San Cristobal mussten wir Campamentistas dann aussteigen und wir wurden dann aufgeteilt auf die 4 Gruppen. Es waren 4 Gruppen Vertriebene aus 4 verschiedenen Dörfern. Mit jeder Gruppe gingen dann Campamentistas mit. Gut, und dann sind wir dann losgefahren in dieser Karawane. Wahnsinnig eindrücklich. Diese 1000 vermummten Zapatistas, das war echt so, wow. Da sind wir rausgefahren ins Hochland und durch die Dörfer und irgendwo halt dort auf dem Land. Bei Sinacantan in dieser Region. Und dann sind wir dann angekommen in unserem Dorf, wo wir dann geblieben sind. Wir waren 3 Campamentistas. Es gab ein regelrechtes Fest da für die Rückkehr von den Deplatzierten. Die waren alle ganz froh, dass sie endlich zurück sind. Es gab Essen, es gab Musik. Und ja, wir haben dann dort geschlafen, im Gemeinschaftsraum, dort wo dieses Fest irgendwie war. Weil es gab keinen anderen Schlafplatz für uns. Und am nächsten Tag haben dann die Zapatistas direkt für uns auf irgendeinem Haus oben auf dem Dach haben sie dann seinen Holzverschlag gezimmert, ein kleines Häuschen. Das war dann unser Campamento.
Ja, 2004. Damals war noch einiges anders, aber auch vieles ähnlich. Die Konflikte in den Gemeinden lassen sich auf jeden Fall mit heutigen vergleichen. In vielen Gemeinden wohnen Zapatistas mit nicht aufständigen Menschen zusammen. Letztere sind oft Mitglied von Parteien, sogenannte Priestas oder Partidistas, und im Konflikt mit den Zapatistas. Entweder werden sie direkt beauftragt, zu schikanieren, oder es greifen auch Mechanismen, die hier Menschen gegen Hausbesetzung anwenden. AnhängerInnen von Parteien geben Kommentare ab und schikanieren. Natürlich ist in Chiapas die Lage doch etwas anders, weil die Zapatistas und andere Indigene in ihrem Widerstand rassistisch abgewertet werden, weil sie ihnen zum Beispiel gar nicht zugetraut wird, sich selbst zu organisieren und ihnen das Land bei der Kolonialisierung gestohlen wurde. Naja, das führt jetzt zu weit. Gehen wir zurück nach Sinacantan und ins Jahr 2004.
Die Zeit, während wir dort waren, gab es schon so Einschüchterungen, also die Priestas, also vor allem die Jungen von denen, die hingen dann bei uns am Zaun herum und haben zum Beispiel Blumen, die als Dekoration rausgehängt waren, haben sie einfach weggenommen und hineingeworfen ins Gelände. Das war so ein bisschen, ja, aber sonst passierte eigentlich nichts und wir sind eine Woche lang einfach dort, waren wir am Rumsitzen und haben nichts gemacht. Also mit den Leuten gegessen und sind einfach da gesessen. Erst gegen den Schluss von unserem Aufenthalt, so in den letzten paar Tagen, sind dann die Kinder von der Familie und auch die Jugendlichen, so die 15-Jährigen, ein bisschen aufgetaut und haben dann so mit uns geredet und uns gefragt, wo wir herkommen und wie es so ist. Und dann wurde es dann so ein bisschen spannend, dann haben sich Gespräche ergeben und dann waren wir dann endlich so ein bisschen integriert. Aber das hat Tage gedauert, also am Anfang waren wir einfach dort, niemand hat mit uns geredet, wir haben zusammen gegessen, aber sie waren immer so scheu und haben uns nur so ein bisschen angeschaut. Einmal hat dann eine junge Frau mich gefragt, ob ich mitkomme und helfe, Wäsche zu waschen. habe ich gesagt, na klar, komm ich mit. Da sind wir zu diesem Brunnen und dann haben wir da Wasser rausgeholt mit den Bottichen und haben da in den Bottichen haben wir die Wolldecken von der Familie gewaschen. Und das sind relativ große, schwere Wolldecken. Und dann von Hand, oder? Und dann in diesen Bottich und dann Seife rein und von Hand diese Decken waschen. Dann ist sie voll Seife, die Decke, und du musst sie so lange auswringen und bis diese Seife wieder draußen ist. Das war auch richtig anstrengend. Schaut mich die Frau an und fragt mich, ja, aber also bei euch zu Hause wascht ihr da nie eure Decken? Und das war so, für mich, das war so... so eine Schande, es war so peinlich. Ich habe dann gesagt, ja doch, wir waschen die schon, aber wir haben Waschmaschinen. Und sie hat mich so angeschaut, so, wow, Waschmaschine, krass.
So eine unterschiedliche Alltagsrealität ist eine häufige Erfahrung in den Gemeinden. Bisher haben wir viel von den Zapatistas geredet. Es gibt wieder noch viele andere Organisationen, in denen Menschenrechtsbeobachtung passiert. Eine davon sind die Abejas, die Bienen. Der Hauptsitz der Organisation liegt in Acteal. Acteal ist das Campamento, was schon am längsten existiert. Am 31. Dezember 1997, eine Woche nach dem Massaker von Acteal, wurde es eingerichtet und besteht noch bis heute. Was passiert im Jahr 1997? 3 Jahre nach dem zapatistischen Aufstand gab es immer noch Krieg in Chiapas. Viele Leute wurden vertrieben. Ein Camp von Vertriebenen war in Acteal. Am 21. Dezember 1997 hörten die Menschen im Camp Schüsse in der Nähe. Die Menschen hatten Angst, entschlossen ein Gebet zu starten. Während des Gebets kamen die bewaffneten Gruppierungen näher und schossen auf die Betenden. 45 Menschen starben. Seither gibt es ein dauerhaftes Friedenscamp in der Gemeinde. Bis heute ist das Massaker vom Staat nicht aufgeklärt worden. Die Schützen wohnen teilweise ein Dorf weiter und sind in Abejas auch manchmal namentlich bekannt.
Compañeros del mundo. Por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie.
Genau, wie es im Song gerade schon gesagt wurde, gerade angesichts dieser Gewalt ist es wichtig, in die Gemeinden zu gehen und den Abejas zu zeigen, dass andere Leute sie sehen und ihren Kampf sehen und sie nicht alleine sind. Doch wie leben die Abejas eigentlich und wie sind sie organisiert? Die Abejas sind ähnlich organisiert wie die Zapatistas. Sie leben selbstverwaltet, haben einen eigenen Regierungsrat, die Mesa Directiva, der einmal im Jahr gewählt wird. Die mexikanische Regierung kann ihnen nicht viel sagen. Sie nehmen keine Hilfsleistungen der Regierung an und zahlen keine Steuern oder Stromrechnungen. Politische Aktionen, die Abejas machen, sind zum Beispiel das Sprayen von politischen Botschaften wie »Bezahlt nicht euren Strom« im gesamten Landkreis. Sie fahren dann mit ihrem Pickup durch das ganze Gebiet und sprayen alles voll, machen Bilder und veröffentlichen sie auf ihrer Website. Zum 8. März 2019 haben die Frauen noch eine krasse Aktion gemacht. Sie sind unbewaffnet zur nächstgelegenen Militärbasis gegangen und wollten eigentlich nur einen Brief übergeben. Die Soldaten waren aber nicht so begeistert und wollten den Brief nicht annehmen. Da hat eine der Frauen, Lupita, den bewaffneten Soldaten eine Rede gehalten. Ein Video davon ist recht viral gegangen im Internet. Hier ein Auszug.
Lucha por tu pueblo, es la realidad de nuestro pueblo, de nuestras tierras. Mira, y el gobierno está a punto de entregar al extranjero. ¿Y tú qué vas a hacer? Un futuro esclavo. Tu hijo va a ser un futuro esclavo.
Wie sieht es aktuell in Acteal aus? Barbara aus Zürich war im Sommer 2019 da.
In Acteal gibt es neben der konstanten Militärpräsenz starke Spannungen innerhalb des Dorfes. Da im Dorf Abejas, Zapatisten und auch Parteiangehörige, sogenannte Partidistas, leben. Die Partidistas hatten schon einige Male gedroht, dass das Hauptgebäude der Abejas niederbrennen wollen. Und es kam auch schon Nebendrohungen zu anderen Vorfällen. Zum Beispiel wurde ein Zaun der Abejas niedergerissen. Und ein anderer Vorfall, zum Beispiel, als wir da waren, war auch noch, dass wir eines Nachmittags gefilmt wurden von einer Drohne, und zwar über fast eine Stunde. Und die Drohne ist einfach über dem Gelände gekreist. Und wir konnten nicht ausfindig machen, wem die Drohne gehörte oder von wo die kam. Auch die Abejas wussten nichts Genaueres.
Und so haben wir das dann einfach dokumentiert und dem Freiber weitergeleitet.
Krass, ich wusste noch gar nicht, dass in Chiapas auch Drohnen eingesetzt werden. Dies ist klar ein Teil des Kriegs niederer Intensität, der gegen die Abejas oder auch die Zapatistas geführt wird. Es ist kein offener Krieg, sondern einer, der auf Dauer auf die Zermürbung der Rebellischen angelegt ist. Kleine Aktionen, wie der Überflug mit einer Drohne, reihen sich ein in eine 20-jährige Geschichte einer solchen Überwachung. Die Abejas wissen nicht, wann Drohnen kommen, wer über sie Daten sammelt, etc. Oft scheint es in Gemeinden jedoch sehr friedlich. Und dieser Krieg, der stattfindet, ist nicht sichtbar. Deswegen bedeutet Menschenrechtsbeobachtung auch viel Zeit für sich und viel Alltag.
Und den Tag haben wir dann meistens damit verbracht zu lesen oder wir haben auch Armbänder geknüpft. Zwischendurch haben wir auch oft Wäsche gewaschen. Wegen den Flöhen mussten wir das auch leider ziemlich oft tun. Und abends nach dem Essen haben wir uns oft noch zusammengesetzt und Karten gespielt oder uns auch noch mit jemandem von den Abejas unterhalten, je nachdem, ob dann noch jemand dort war.
Danke, Barbara, für deine Berichte. Ich denke, wir haben schon einen guten Einblick in die Menschenrechtsbeobachtung erhalten. Zeit für etwas Musik. Und danach erzählt Tobi noch etwas zur zapatistischen Sprachschule und Agi zur aktuellen Situation in Corona. Viel Spaß und bis gleich.
Así es, la resistencia mundial. Victoria es pequeña para ti. Ein kleiner Schritt für dich, doch ein großer Schritt für uns. Victoria es la lucha de los pueblos. Sie können dir alles nehmen, aber niemals deine Sehnsucht. Victoria es pequeña para ti. Ein kleiner Schritt für dich, doch ein großer Schritt für uns. Victoria es la lucha de los pueblos. Sie können dir alles nehmen, aber niemals deine Sehnsucht. Entiéndelo, hoy nos cansamos ya. De vivir entre guerras es su escudo a matar. Llegó el momento, la hora de actuar. Organización de base, listos para luchar. Internacional, solidaridad. Somos malos guerreros los que accionamos a nivel mundial. Los que cambiamos armas por hambre conciencial. Para los que unimos fuerzas la internacional.
Bleibt es der Widerstand mit der Feder in der Hand. Ziehen wir in den Kampf, sie glauben nicht, wir greifen wieder an. Sie töten mit Waffen, wir haben Stift und Platten. Erlösen den Schatten, um ein neues Teil der Geschichte zu schaffen. Das ist die Musik von Mensch zu Mensch, weil wir uns selbst in jedem wiedererkennen. Der Tag für den, der die Entscheidung fällt, aufsteht für seine Freiheit, denn es ist deine Welt
Victoria es pequeña para ti. Ein kleiner Schritt für dich, doch ein großer Schritt für uns. Victoria es la lucha de los pueblos. Sie können dir alles nehmen, aber niemals deine Sehnsucht. Victoria es pequeña para ti. Ein kleiner Schritt für dich, doch ein großer Schritt für uns. Victoria es la lucha de los pueblos. Sie können dir alles nehmen, aber niemals deine Sehnsucht.
Als nächstes hören wir Eindrücke aus dem zapatistischen Caracol Oventic, die brandaktuell sind. Sie stammen von Tobi. Der Aktivist ging im März von diesem Jahr nach Chiapas, um an Menschenrechtsbeobachtungen in den zapatistischen Gebieten teilzunehmen. Durch den Ausbruch des Coronavirus musste er leider frühzeitig zurückkommen. Die zapatistischen Gebiete und Verwaltungsstrukturen wurden für Besuchende von außen wegen dem Virus geschlossen.
Ja, ich war eine gute Woche in Oventic mit dem Ziel, Tzotzil zu lernen. Ich wollte auch ein bisschen länger bleiben, aber das war dann nicht möglich, weil der Coronavirus weltweit ausgebrochen ist.
Tobi war, wie ihr gehört habt, in Oventic. In der zapatistischen Sprachschule Selmras lernt er Tzotzil, eine in den zapatistischen Gebieten gesprochene indigene Sprache. Wie aus seinen Erzählungen hervorgeht, lernt man dort aber nicht nur die Sprache. Es ist ein schönes Beispiel, wie das zapatistische Motto «Preguntando caminamos» – Fragen schreiten wir voran – weitergegeben wird. Lernen ist nicht einfach als Aufnahme von Information gesehen, sondern als Prozess, bei dem alle Beteiligten wachsen können.
Der Unterricht war als gemeinsamer Raum beschrieben worden. Das hieß, sie haben uns am Anfang gesagt, ja, das ist ein gemeinsamer Raum, wo alle lernen und es ist wichtig, dass wir alle Fragen stellen, weil nur wenn wir Fragen stellen, kommen wir gemeinsam voran. Also der Unterricht war eigentlich eine Art ständiger Austausch und eine ständige Diskussion und wir mussten fast ein bisschen schauen, dass wir auch wirklich ein bisschen für die Sprache selber auch noch Zeit hatten und nicht nur über politische Themen diskutiert haben. Sehr spannend war natürlich der Unterricht, weil wir täglich Austausch hatten mit ZapatistInnen. Das heißt, in der Sozialgruppe haben wir Unterricht gehabt mit drei indigenen Frauen, die uns unterrichtet haben. sie haben auch uns ein bisschen erzählt, wie wir die Welt in ihren Augen ein bisschen betrachten können. Ja, und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, mit den Menschen, die in der Lucha sind, also im politischen Kampf in Mexiko, den sie für Autonomie und Würde und Selbstbestimmung führen, mit diesen Menschen in einen Austausch zu kommen. Ja, ich weiß nicht, ob das sonst irgendwie auch möglich ist. Nach dem Mittagessen gab es wiederum ein Stück freie Zeit und um 5 Uhr gab es wiederum eine gemeinsame Aktivität. Das heißt, einmal durften wir weben, das heißt so mit einem kleinen Webrahmen, der mobil ist, der mitgenommen werden kann. Und das war recht anstrengend und auch ein bisschen schwierig, also man musste sich sehr gut konzentrieren. Einmal war es auch möglich, dass wir eine Aktivität gestalten konnten, nämlich haben wir ein Boxtraining angeboten. Das war eigentlich auch eine sehr schöne Möglichkeit, eine Art Transfer von der autonomen Schule Denkmal in Bern in die Schule in Oventik zu machen. Ich habe in Bern in der autonomen Schule ein bisschen Boxen gelernt und konnte das zumindest in einem Training ein bisschen weitergeben in der autonomen zapatistischen Schule in Oventik.
Radio Campamentista, la voz del home office.
Zur aktuellen Situation der zivilen Menschenrechtsbeobachtung. Die ersten in Mexiko, die ihre Einrichtungen aufgrund von Covid-19 gesperrt haben, waren die Zapatistas. Die anderen Beobachtungscamps sind ebenfalls bis auf Weiteres geschlossen. Einerseits, weil das Risiko zu groß ist, dass die Campamentistas den Virus in die Gemeinden bringen, andererseits, weil der Zugang zu den Gemeinden immer mehr limitiert ist. In Gemeinden, die bis anhin Campamentos hatten, hat sich die Gewalt nicht gesteigert, seit die Campamentos zu sind. Jedoch gibt es eine Gemeinde mit einem Landkonflikt, in der ein neues Campamento eröffnet worden wäre, und dort wurde jetzt der Prozess gestoppt, was für die betroffenen Menschen einen Rückschlag in der Problemlösung bedeutet. Gemeinden, in denen Konflikte wüten, die zu gefährlich sind, als dass internationale Beobachterinnen dorthin könnten, erleiden einen Anstieg der Gewalt. In der Region Aldama wird die Bevölkerung nach wie vor von Paramilitärs mit scharfer Munition beschossen. Familien, die seit mehreren Monaten vertrieben wurden aus ihren Häusern, leben immer noch unter Zeltplanen im Wald. Sie können die Hygienemaßnahmen nicht einhalten, leiden an Krankheiten und haben keine Gelegenheit, sich ausgewogen zu ernähren. Ein sozialer Wortführer, der die Interessen der Deplatzierten vertritt, Cristóbal Jiménez Santis, wurde am 14. März inhaftiert. Zur Gesundheitssituation in diesen Gemeinden. Im Aktionsgebiet des Freiba ist die medizinische Versorgung desaströs. Die Dörfer haben zu wenig Gesundheitseinrichtungen. Die deplatzierten Menschen leiden an Mangel und Unterernährung und sterben an heilbaren Krankheiten, auch ohne Corona. Im Februar dieses Jahres starb die 11 Monate junge Maria Angelica. Ihre Familie wurde ein halbes Jahr zuvor aus ihrem Haus vertrieben und lebt seither als Deplatzierte in Acteal. Die verhältnismäßig fortschrittliche und gut ausgerüstete zapatistische autonome Gesundheitsversorgung ist für eine Pandemie nicht gewappnet. Ein Beispiel. In den Cañadas von Chiapas hat es ein staatliches Spital. Es hat weder Ärzte, Medizin noch Sauerstoff. Dafür ist es ein schöner, weißglänzender, stattlicher Bau mit einem offiziellen Schild. In der Nähe befindet sich eine zapatistische Klinik, eine Holzbaracke. Diese haben nur ein Beatmungsgerät, komplett mit Sauerstoffflasche, sowie einen Grundstock an gebräuchlicher Medizin. Es hat auch einen Arzt sowie ausgebildetes zapatistisches Gesundheitspersonal. Das staatliche Spital schickt die Patientinnen in die zapatistische Klinik. Das zapatistische Gesundheitspersonal erhielt Broschüren für den Umgang mit Covid-19. Auch wird auf zapatistischem Gebiet über Prävention informiert. Es werden Mundschütze selber genäht und es wird Desinfektionsmittel hergestellt. Wie sieht es denn mit der mittelfristigen Zukunft der Menschenrechtsbeobachtung aus? Wegen der ungenügenden Gesundheitsversorgung sind die Menschen in den indigenen Gemeinden besonders vor dem Ausbruch des Virus zu schützen. Das bedeutet, dass sie möglichst keinen Kontakt nach außen haben sollten. Mexiko hat bis jetzt wenig bestätigte Covid-Fälle. Aus den indigenen Gemeinden haben uns noch keine Nachrichten von Fällen erreicht. Es ist noch zu früh, um eine Prognose zu machen. Wie bereits erwähnt, ist das BRICO-Projekt momentan gestoppt. Was können wir von hier aus tun? Pues, check die Homepage des FRAIBA. Dort findet ihr die Urgent Actions zum Unterschreiben für den politischen Gefangenen Cristóbal Jiménez Santis, für die Deplatzierten von Aldama und Chenaló, für eine genügende Gesundheitsversorgung in indigenen Gemeinden und für viele andere. Checkt sie regelmäßig und unterschreibt sie fleißig. Die Page heißt freiba.org.mx oder chiapas.ch, dort findet ihr den Link. Auch können wir solidarische Grußbotschaften via Freiba an die Gemeinden senden. Wir können uns die Worte der Zapatistas zum Herzen nehmen und die Kämpfe in unseren Ländern führen. Wir können, trotzdem wir zu Hause sind, unsere Fressen aufmachen. Wir können Audios aus den Fernsehen laufen lassen und uns organisieren. Wir können das Demonstrationsverbot ignorieren und mit Schutzmasken und 2 Meter Abstand uns die Straße nehmen. Jetzt nach der Sendung. Heraus zum 1. Mai.
Hey Leo, jetzt haben wir uns diesen ganzen Radiobeitrag angehört über diese Menschenrechtsbeobachtung. Wie ist denn das jetzt, wenn sich jemand überlegt, eine Menschenrechtsbeobachtung in Chiapas zu machen? Wie läuft das?
Also wir von der direkten Solidarität mit Chiapas bieten Vorbereitungsseminare in der Schweiz an. Und am Seminar lernst du dann, wie und warum die Menschenrechtsbeobachtung entstand, was Krieg niederer Intensität bedeutet, und wir geben dir Literaturtipps, mit denen du dich ins Thema einlesen kannst.
Was, da muss ich mich einfach ein bisschen ins Thema einlesen oder macht ihr da sonst noch was an dem Seminar?
Ja, wir machen auch noch mehr. Wir machen auch noch ein Rollenspiel, wo wir verschiedene Situationen, die in den Confirmandos vorkommen, einmal üben und du dir schon mal überlegen kannst, was gute Reaktionen sind. Sonst erklären wir noch, was für Regeln das Menschenrechtszentrum vorgibt, und wir reden über Umgang mit Privilegien und Solidarität im Kontext des Einsatzes und klären dich über die rechtliche Situation auf. Und natürlich hast du auch immer Raum, um deine Fragen, deine Ängste und deine Bedenken auszusprechen.
Okay, wow, das klingt spannend. Wie lange dauert denn dieses Seminar und wo findet es statt?
Das Seminar machen wir immer in Zürich bei uns im Büro. Und es ist einmal an einem Abend und dann circa 3 Wochen später noch ein Seminarwochenende, wo wir den ganzen Samstag machen und den halben Sonntag. Und genau, zwischendurch essen wir auch noch was zusammen. Und wenn du einen Schlafplatz brauchst, können wir das auch organisieren.
Muss ich da Spanisch können? Oder wie gut muss ich da Spanisch können, meine ich?
Also das Vorbereitungsseminar wäre es gut, wenn du einige Grundkenntnisse hast. Aber am wichtigsten ist, dass du gut und sicher Spanisch sprichst, wenn du im Einsatz bist, in Chiapas vor Ort. Da zum Beispiel in Chiapas kannst du auch noch vor Ort Spanisch lernen. Es gibt zum Beispiel eine zapatistische Sprachschule. Ja, dann ist es schon wichtig für das Projekt, dass du gut Spanisch sprichst. Viele von den Zapatistas haben Spanisch auch nicht als Muttersprache, sondern Chol, Zetzal, Tzotzil oder Tocholabal. Es ist wichtig, dass du einigermaßen dich sicher in der Kommunikation fühlst.
Also in Mexiko hat es ja so viele soziale Bewegungen und es geht voll ab und es gibt viele aktive Organisationen, und wenn ich lese über Mexiko irgendwelche Artikel, dann ist immer von verschiedenen politischen Parteien und Gruppen die Rede. Wie tief oder wie gut muss ich mich da auskennen?
Also für die Vorbereitung ist es cool, wenn du ein grundsätzliches Interesse am Kontext der indigenen Bevölkerung mitbringst und vielleicht auch wissen, wer die Zapatistas sind. Aber ansonsten schauen wir einfach am ersten Abend des Seminars, wie der Wissensstand von den Teilnehmenden ist und werden dann auch anfangen auf dem Niveau und alle können mitmachen. Also du musst nicht Politikwissenschaften oder irgendwas anderes studiert haben. Es ist nur wichtig, dass du Lust hast, Dinge zu lernen und solidarisch mit den aufständigen Bewegungen bist. Und wir geben dann auch noch Literaturtipps und wir haben auch Filme und verschiedene Medien und dann kommst du auch noch dazu, die nötigen Infos zu haben.
Ich habe gelesen, dass ich 2 Wochen Zeit haben muss für so einen Einsatz. Kann ich da auch länger mit dabei sein?
Voll, auf jeden Fall. Ein Einsatz geht immer 2 Wochen, aber du kannst so viele Einsätze machen, wie du willst. Was ich noch empfehlen würde, dass du zwischen den Einsätzen eine kleine Pause einbaust, weil es gibt auch nach dem Einsatz immer noch einen kleinen Bericht im Menschenrechtszentrum. Und auch in San Cristobal, in der Stadt, wo das Menschenrechtszentrum ist, passieren viele spannende Dinge. Es gibt viele politische Veranstaltungen, die dir auch noch einen Kontext geben können für deinen Einsatz und noch andere Einblicke. Und vielleicht lernst du auch viele coole Leute vor Ort kennen, mit denen du Lust hast, noch ein bisschen Zeit zu verbringen.
Okay, wenn ich dann in Chiapas bin, wie komme ich dann in so ein Campamento? Und muss ich wirklich so ein Seminar machen?
Also, in Chiapas sendet dich das Menschenrechtszentrum Freibar ins Campamento. Sie geben dir auch nochmal eine Einführung und du gibst ihnen am Schluss einen Bericht ab. Das Freibar fordert einen sogenannten Aval, ein Empfehlungsschreiben, damit sie dich in die Gemeinden lassen. Das hat den Sinn, dass du selber eine eigene Sicherheitsstruktur vor Ort hast und eine Organisation, die sich für dich verantwortlich fühlt und dass du eine gewisse Vorbereitung hast und nicht Leute, die sehr uninformiert sind und sehr unreflektiert sind, in die Gemeinden reinmarschieren. Du musst es vorstellen, in einigen Gemeinden gibt es seit 20 Jahren durchgängig Beobachtung. Also du hast seit 20 Jahren durchgängig Besuch und du möchtest ja auch, dass der Besuch einigermaßen versteht, wie das Leben bei dir funktioniert und sich einigermaßen cool verhält. Diesen Aval, also dieses Empfehlungsschreiben, bekommst du bei uns nach dem Seminar. Und keine Sorge, es ist auch kein Test oder so, sondern bekommst es auf jeden Fall. Es geht nur darum, dass du da warst.
Ja, cool. Wann ist denn das nächste Seminar?
Das nächste Seminar ist im Oktober in Zürich. Die genauen Daten findest du bei uns auf der Homepage chiapas.ch. Und wir machen das Seminar 2-mal im Jahr. Einmal im Herbst, einmal im Frühling.
Oh Mann, und wenn ich dann nicht kann im Oktober, was habe ich denn sonst noch für Möglichkeiten?
Wir können leider gerade nicht so viele Ausnahmen machen und mit einzelnen Leuten die Vorbereitung machen, weil wir nicht genug Ressourcen dafür haben. Aber es gibt da noch andere Gruppen, wie zum Beispiel Carea in Deutschland, die machen auch solche Seminare. Sie machen es auch 2-mal im Jahr und sie haben sehr viel mehr Ressourcen als wir und von ihnen haben wir auch die meisten Materialien. Übrigens nochmal, vielen Dank.
Jetzt mit diesem Corona. Wie läuft denn das jetzt? Also die Campamentos sind zu, vielleicht dürfen wir noch monatelang keine Seminare machen und besuchen. Macht das da denn überhaupt Sinn, wenn ich mich da jetzt voll reingebe?
Auf jeden Fall. Es ist gerade wichtig, dass wenn die Campamentos wieder offen sind, dass vorbereitete Menschen da sind und die auch Lust haben, Menschenrechtsbeobachtungen zu machen. Weil wenn Seminare jetzt ausfallen, dann zieht es sich ja immer noch mal sozusagen weiter, dass keine Menschen die Vorbereitung haben und die Voraussetzungen haben, auch Menschenrechtsbeobachtungen zu machen und dann sehr viel länger keine mehr Leute mehr in den Gemeinden sind und auch nicht dieser Schutz da ist. Carea in Deutschland plant auch noch ein Online-Seminar. Schaut doch mal auf deren Website, da ist es ausgeschrieben.
Ja, cool. Danke vielmals für die ganzen Infos. Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe.
Ja, cool. Kommt alle. Wir freuen uns. So, unsere Stunde neigt sich dem Ende zu. Es war schön.
Schön, dass ihr zugehört habt.
Hier kommt noch ein kleiner Werbeblock. Chiapas.ch. Dort findet ihr den Link zum Freibar. Dort könnt ihr euch für unseren Newsletter anmelden. Dort findet ihr Urgent Actions zum Unterschreiben. Aber Achtung, Achtung, die
aktuellsten Urgent Actions sind immer auf der Freibar-Page, chiapas.ch.
Da könnt ihr auch Kaffee bestellen und findet immer aktuelle Infos zu Südmexiko und zur Menschenrechtsbeobachtung, chiapas.ch.
Yeah.
So, das war's jetzt auch schon von uns und habt noch einen schönen Tag. Hier noch ein letztes Musikstück.
Yeah.
Sehr gut.
¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. No estaba orando, estaba pecando y la Virgen María me estaba juzgando. Que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones. Cómo ser feliz con tantas precisiones, mando a la mierda todos sus sermones. La, 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 hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. La, 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 me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir. Me dicen peluda, me dicen lesbiana, me dicen fea, me dicen atea y yo siempre viva, pues soy mala hierba. La, 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 me tiran veneno, me quieren cortar. La, 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 me tiran veneno, me quieren matar. Sé lo que soy, sé que puedo ser peor. El experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a ofender, pues soy un orgullo de mala mujer. La, 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 me tiran veneno, me quieren cortar. La, 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 me tiran veneno, me quieren matar. Siempre viva como mala hierba.